Wir liegen vor dir mit unserem Gebet und vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit. Also, das Lied, was wir singen wollen, ist 615, Strophen 1 bis 3. Danach haben wir Gelegenheit, den Friedensgruß auszutauschen. Wir hören eine alttestamentliche Schriftlesung aus dem Buch Hosea. Kommt, wir wollen wieder zum Herrn, denn er hat uns zerrissen, er wird uns auch heilen. Er hat uns geschlagen, er wird uns auch verbinden. Er macht uns lebendig nach zwei Tagen. Er wird uns am dritten Tage aufrichten, dass wir von ihm leben. Lasst uns darauf Acht haben und danach trachten, den Herrn zu erkennen. So gewiss wie die schöne Morgenröte bricht er hervor und kommt über uns wie der Regen, wie Spätregen, der das Land feuchtet. Was soll ich dir tun, Ephraim? Was soll ich dir tun, Juda? Ist doch eure Liebe wie eine Wolke am Morgen und wie der Tau, der frühmorgens vergeht. Darum schlug ich drein durch die Propheten und tötete sie durch die Worte meines Mundes, dass mein Recht wie es Licht hervorkommt, wie das Licht hervorkommt. Denn ich habe Lust an der Liebe und nicht am Opfer, an der Erkenntnis Gottes und nicht am Brandopfer. Wir wollen beten. Guter Gott, wieder sind wir zusammengekommen, um Gottesdienst zu feiern, und du bist mitten unter uns. Wir wollen uns auf deine Wahrheit und unsere Wirklichkeit konzentrieren, damit wir weiterkommen im Verhältnis zu dir und untereinander. Schenke uns einen wachen Geist und ein offenes Herz, dass auch dieser Gottesdienst dazu dient, dass wir mehr davon erfahren, was wir glauben können und mehr davon erfahren, was wir hoffen können und was wir tun sollen. Amen. Ein weiteres Lied, 374, Strophen 1 bis 3. Just in diesem Augenblick findet auch in Würzburg der Gottesdienst unserer jährlichen Generalkonferenz statt. Und wir können schon eine Bekanntmachung hier postieren. Und zwar haben wir einen neuen Bischof, der gewählt wurde. Es handelt sich um einen Pastor aus der ehemaligen DDR. Das ist der Name ist Werner Philipp. Ich habe ihn noch nie gehört, aber es ist wohl so, dass er unser neuer Bischof ist. Und eigentlich wollten wir bei diesem Gottesdienst hier dabei sein zur Projektion, aber es hat die Technologie oder die Technik nicht ausgereicht, das jetzt zu produzieren. Aber Martin hat gesagt, er wird versuchen, einen YouTube-Link bekannt zu geben, wo dann dieser Gottesdienst der Konferenz nachgehört werden kann. Bitte, ja.
Die Übertragung hat nicht aus technischen Gründen nicht funktioniert, sondern wir haben das organisatorisch verbaselt. Wir hatten nämlich im Bezirksvorstand beschlossen, dass wir diesen Gottesdienst um 10 beginnen wollen und dann online direkt den Gottesdienst aus der Zentralkonferenz in Würzburg verfolgen. Das haben wir in den letzten beiden Sonntagen nicht bekannt gegeben und haben dann beschlossen, dass wir unseren Gottesdienst mit Rüdiger machen. Und ich denke, ich bin sicher, dass dieser Gottesdienst auf YouTube zur Verfügung gestellt wird. Wir würden den Link hinterher rumschicken, dass alle Interessierten ihn nachhören können. Dieser Pastor Philipp ist übrigens aus der Ostdeutschen jährlichen Konferenz und darum eben auch den meisten hier vom Namen her nicht bekannt, weil wir ja zur Norddeutschen Konferenz gehören und ich habe ihn auch noch nicht gesehen, weil wir da als Konferenzler wenig Berührungspunkte haben.
298. Es ist niemand zu groß, es ist niemand zu klein. Thank you. neutestamentliche Schriftlesung und zugleich der Predigttext stehen im Matthäus-Evangelium. Da überschrieben ist der Abschnitt mit: Jesus beruft Matthäus und isst mit den Zolleinnehmern. Jesus ging von dort weiter, da sah er einen Mann an seiner Zollstation sitzen, der hieß Matthäus. Jesus sagte zu ihm: Komm, folge mir. Da stand er auf und folgte ihm. Später war Jesus im Haus zum Essen. Und sieh doch, viele Zolleinnehmer und andere mit Schuld beladene Menschen kamen dazu. Sie saßen mit Jesus und seinen Jüngern. Als die Pharisäer das sahen, sagten sie zu seinen Jüngern: Warum isst euer Lehrer mit Zolleinnehmern und anderen schuldbeladenen Menschen? Jesus hörte das und gab ihnen zur Antwort: Nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Überlegt doch einmal, was es bedeutet, wenn Gott sagt: Ich will, dass ihr barmherzig seid und nicht, dass ihr mir irgendein Opfer bringt. Ich bin nicht gekommen, um Gerechten zur Umkehr zu rufen, sondern die Menschen, die voller Schuld sind.
Ja, ihr Lieben, Gunther hat uns eben zwei kurze Begebenheiten vorgelesen. Zum einen die Berufung des Zöllners Matthäus und zum anderen ein anschließendes Abendessen von Jesu und seinen Jüngern bei Matthäus. Ich möchte uns einmal mitnehmen in die Geschichte, die damals so passierte. Das ist ja eingebunden in eine längere Geschichte. Und Jesus kam gerade mit seinen Jüngern über den See Genezareth zurück nach Kapernaum, dort wo er wohnte, im Haus von Simon Petrus. Die sind wahrscheinlich gelandet in Kapernaum, entweder an einer Kaianlage oder direkt am Strand. So genau weiß man das nicht, weil Kapernaum ist irgendwas zwischen einem etwas größeren Fischerdorf gewesen und einer kleineren Stadt. Also nichts Gewaltiges. Jesus und seine Jünger stiegen dort wahrscheinlich aus dem Boot aus und schon auf dem Weg zum Simons Haus brachte man einen Gelähmten zu Jesus, den er heilte. Dann ging er weiter und auf dem Weg zu Simons Haus wiederum traf er auf die Zollstation von Matthäus, dem Zöllner. Nun muss man sich eine Zollstation nicht so vorstellen wie heute mit Schlagbaum und so, sondern das war irgendwas zwischen einem etwas größeren Marktstand, vielleicht sogar einem kleineren Zimmer in einem Haus oder auch nur ein Tisch und ein Stuhl, der auf der Straße standen. Also auch nichts Gewaltiges. Aber Jesus ging unmittelbar auf den Zöllner Matthäus zu. Ich denke mal, er hat ihm tief in die Augen geblickt und gesagt: Komm, folge mir. Was mag in so einem Menschen wie Matthäus vorgegangen sein? Sicher kannte er Jesus vielleicht nur vom Hörensagen, weil Zöllner waren damals doch eher ausgeschlossen aus der Gesellschaft. Matthäus antwortete ihm auch gar nicht, jedenfalls nicht mit Worten. Er stand einfach auf, ließ alles stehen und liegen und folgte ihm. Ihr Lieben, wer so ein bisschen in der Bibel hin und her blättert und hier und dort mal liest, wird merken, das war nicht immer so. Es gab durchaus Begebenheiten, wo Jesus Menschen zur Nachfolge aufforderte, und das passierte nicht. Ich denke da an den reichen Jüngling, der alles verkaufen sollte und lieber ging. Oder auch an einen Menschen, der zunächst einmal sagte: Ich möchte meinen Vater begraben, bevor ich dir folge. Und auch das funktionierte nicht. Aus dieser kurzen Passage wird eines ganz klar und deutlich für mich: Jesus nimmt wirklich jeden an, wie wir es eben gesungen haben. Aber er fordert unbedingte Nachfolge, ohne Wenn und Aber ihm zu folgen, so wie Matthäus es tat. Matthäus ist einfach aufgestanden, hat alles stehen und liegen gelassen und ist mit Jesus gegangen. Aber er hat nicht alles stehen und liegen gelassen, etwas hat er mitgenommen. Das möchte ich nicht unerwähnt lassen, seine Begabung, lesen und schreiben zu können. Und diese Begabung, so sagt man zumindest, hat dazu geführt, dass wir etwas über das Matthäus-Evangelium wissen. Er wird nicht das ganze Evangelium geschrieben haben, aber er hat die Grundlagen dazu notiert. Das wäre ohne schreiben zu können wohl nicht so einfach möglich gewesen. Das war schon die erste Begebenheit an der Zollstation. Und dann ist Jesus eingeladen bei Matthäus zum Abendessen. Jesus und seine Jünger, aber nicht nur sie. Matthäus hat noch viel mehr Menschen eingeladen. Seine Berufskollegen, die anderen Zöllner und auch von vielen anderen Sündern, hören wir im Predigttext. Also alles Menschen, die von der Gesellschaft verachtet wurden, am Rande der Gesellschaft lebten. Warum sind eigentlich Zöllner, oder waren sie damals, heute sind es wahrscheinlich nicht mehr, Verachtete gewesen? Das muss man sich mal fragen, habe ich mich auch gefragt. Und Zöllner waren damals keine Staatsbediensteten, also die waren nicht bei der römischen Besatzungsmacht angestellt. Zöllner waren Privatleute. Und diese Privatleute haben eine Zollstation, ein Zollgebiet gepachtet. Für dieses Gebiet zahlten sie eine Pacht und durften dafür die Zolleinnahmen behalten, von denen sie lebten. Allerdings waren die natürlich staatlich festgesetzt. Und das führte dann dazu, dass sie als Menschen, die mit der römischen Besatzungsmacht dort kooperierten, wenn auch nicht direkt dort angestellt waren, aber doch kooperierten, dass sie dann verachtet wurden, als Verräter bezeichnet wurden von ihren jüdischen Mitgenossen. Das war das eine. Das zweite war, das kann man auch in der Bibel noch nachlesen, das zweite war, dass sie oftmals doch nicht so ganz den festgelegten Tarif genommen haben für den Zoll, sondern sich gerne auch mal etwas mehr bedienten. Also mit anderen Worten, Korruption spielte auch eine Rolle. Also sie haben gerne mehr genommen, mehr gefordert, als eigentlich nötig war, sodass sie von den Menschen dort nicht gerade beglückt empfangen wurden, also dass sie auch dort eher als Sünder galten, weil sie ihre eigenen Glaubensgeschwister betrogen haben. Und dann stellt sich mir doch die Frage, kommt denn der Jesus nur zum Abendessen zu Matthäus, weil er ihn gerade vorher erst als in seine Nachfolge berufen hat? Ich glaube nicht. An anderer Stelle lesen wir von einem Oberzöllner Zachäus, zu dem Jesus sich auch zum Abendessen eingeladen hat, den aber gleichwohl nicht in den Nachfolger berufen hat. Also das ist durchaus nicht damit verbunden. Was aber erkennbar ist, ist, Jesus geht ganz bewusst zu den Sündern hin, zu den Zöllnern und seinen weiteren geladenen Gästen. Und das ist im Umfeld des Predigttextes im Matthäus-Evangelium schon eine Besonderheit. Das ist das einzige Mal, dass bei Matthäus jedenfalls hier so darauf hingewiesen wird, Jesus geht zu den Sündern. Und so wie er bedingungslose Nachfolge von Matthäus fordert, gibt er gleichzeitig auch die bedingungslose Liebe. Er geht einfach zu ihnen hin, er betrachtet sie auf Augenhöhe. Nicht wie die Gesellschaft rundherum, als Sünder schaut er auf die Zöllner herab, sondern er begegnet ihnen auf Augenhöhe. Und er ist zum Abendessen dort. Und ich glaube, ich brauche euch nicht erzählen, dass das Essen nicht nur eine blanke Nahrungsaufnahme ist, sondern dass gerade das Teilen des Mahles zu einer ganz innigen gemeinschaftlichen Verbundenheit führt. Jesus isst mit den Zöllnern, er isst mit den Sündern, so wie wir es vielleicht auch in der Familie als gemeinsames Abendessen, als gemeinsames Mittagessen kennen oder auch hier ein Gemeindemittagessen gemeinsam einnehmen oder auch heute auf kleinerer Sparflamme ein gemeinsames Kaffeetrinken haben. Neuschwäbisch würde man sagen, Jesus geht zu den Zöllnern und holt sie genau dort ab, wo sie gerade stehen. Er ist einer von ihnen. Er geht nicht dahin, um sie zu belehren, was sie alles falsch machen, sondern er ist einer von ihnen. Aber diese innige Gemeinschaft, ihr Lieben, bleibt nicht lange innig, sondern wird flugs gestört. Pharisäer tauchen in der Geschichte auf. Im Vers 11 heißt es, als die Pharisäer das sahen, sagten sie zu seinen Jüngern, wie kann euer Meister zusammen mit Zöllnern und Sündern essen? Ich habe hier mal ganz bewusst die Übersetzung aus der Einheitsübersetzung gewählt und nicht aus der Basisbibel. Es geht den Pharisäern nicht darum zu fragen, ja, warum macht er das denn eigentlich? Sondern hier kommt Entrüstung ins Spiel. Wie kann er nur mit diesen Menschen gemeinsam Abendessen, zu Abend essen? Schließlich wird er doch nach damaliger Überzeugung unrein, weil er sich zu Sündern begibt und mit ihnen gemeinsam isst. Er geht zu Menschen, die die Gesellschaft doch eigentlich schon abgeschrieben hat. Er geht zu Menschen, zu denen kein vernünftiger Mensch zum Abendessen gehen würde, aus der damaligen Gesellschaft. Das entrüstet die Pharisäer. Aber ich habe mich dann gefragt, Jesus und seine Jünger sind bei Matthäus im Haus zum Abendessen. Wie haben denn die Pharisäer das eigentlich mitgekriegt? Ich glaube nicht, dass sie auch Gäste von Matthäus waren. Haben die ihn vielleicht belauscht? Ich denke eher, meine Vorstellung geht eher dahin, dass das Haus von Matthäus vielleicht so groß gar nicht war und er sehr viele Gäste eingeladen hat und sie wahrscheinlich ihr Abendessen auch rund um das Haus herum hatten, sodass die Pharisäer, die dort vorbeikamen, möglicherweise Jünger von Jesus und Jesus bei den Zöllnern zum Essen sahen. Und dann hat sich mir die Frage aufgedrängt, ja, wenn sie die schon sahen bei den Zöllnern, das ist okay, aber warum tun sie ihre Entrüstung auch noch so laut kund? Ist es Besserwisserei gewesen? Oder wollten sie die Menschen in Kapernaum warnen? Passt auf, wer sich mit Jesus einlässt, lässt sich auch mit den Sündern ein. Oder wollten sie sich selbst nur als Gerechte hervorheben? Dazu ist nichts überliefert. Die Gründe kennen wir nicht. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der Evangelist Matthäus in sein Evangelium, in seine Beschreibung, diese Pharisäer ganz bewusst eingebaut hat. Denn die Pharisäer sind ja eigentlich ein Abbild der Gesellschaft damals. Und dieser Gesellschaft wollte Matthäus, also der Evangelist Matthäus, wahrscheinlich eine Stimme geben. Um genau diesen Gegenpol, Jesus geht zu den Sündern und wie kann man nur zu den Sündern gehen, aufzuzeigen. Und dann habe ich noch eine letzte Frage mir gestellt. Warum sprachen die Pharisäer denn nicht direkt mit Jesus? Im Text heißt es, sie haben die Jünger angesprochen. Wie kann er dann? Hatten sie keinen Mumm dazu, Jesus direkt anzusprechen? Ich denke eher, das waren pragmatische Gründe. Ich stelle mir vor, dass Jesus als der Mittelpunkt bei diesem Abendessen irgendwo auch in der Mitte der Gäste gesessen hat. Und da wollten die Pharisäer sicherlich nicht zu ihm hingehen, denn sie wollten auch nicht unrein werden. Und dann gab Jesus ihnen eine ganz, ganz kluge Antwort. Im Vers 12 lesen wir, Jesus hörte das, also die Entrüstung der Pharisäer. Jesus hörte das und antwortete, nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Also sprachen die Pharisäer wohl laut genug, dass Jesus es zumindest vernahm. Und seine Antwort ist einfach genial. Zum einen nimmt er seine Jünger sofort aus der Schusslinie, die waren die Angesprochenen, und er antwortet selbst. Und dann hat er gleich in diesem klugen Gleichnis gleich zwei Aussagen getroffen. Zum einen ist er natürlich der Arzt, der Retter. Im Weiteren erklärt er es noch. Und er als der Retter, Jesus, geht zu denen, die ihn wirklich am nötigsten haben. Nicht zu denen, die ihn vielleicht gar nicht brauchen oder nur so am Rande, sondern die ihn am nötigsten haben, zu denen geht er hin. Und zu der Zeit damals war er alleine mit seinen paar Jüngern. Und die zweite Aussage ist, Jesus gibt keinen auf. Sei er auch ein noch so schwerer Sünder, Jesus gibt jedem eine Chance. Und das ist auch schon so ein bisschen die Überschrift, die ich für diese Predigt gewählt habe. Jesus ist für mich derjenige, der Hausbesuche macht. Heute nicht unbedingt noch üblich. Jesus geht hin zu den Jüngern. Er wartet nicht, bis sie kommen. Denn er weiß ganz genau, wer von der Gesellschaft viel Verachtung erfahren hat und ausgegrenzt wird von der Gesellschaft, der wird über wenig Selbstvertrauen nur verfügen. Und wenn einer mit wenig Selbstvertrauen, der überall auf Ablehnung stößt, zu Jesus kommt, muss er wahrscheinlich im ersten Moment auch mit Ablehnung rechnen. Zumindest wird er davon ausgehen. Alle anderen grenzen ihn ja auch aus. So wie Petrus das im Übrigen auch getan hat. Jesus predigte einmal vom Boot des Petrus aus zu den Menschen am Ufer. Und als er fertig war, sagte Petrus zu ihm, Herr, geh fort von mir. Ich bin ein Mensch, der voller Schuld ist. Und so wären wahrscheinlich die Sünder auch nicht von alleine zu Jesus gekommen, weil sie sich auch schuldig fühlten. Und deswegen ergreift Jesus die Initiative. Er ist der Arzt. Er geht zu den Kranken hin, zu den Sündern. Er wird auch nicht gerufen. Er ruft selber. Er sagt, ich bin nicht gekommen, um die Gerechten zu rufen, sondern die Sünder. Jesus ruft die Sünder in die Beziehung zu Gott zurück. Ob sie es dann annehmen, ist natürlich jedem selbst überlassen. Aber er gibt ihnen die Chance. Und dann haben wir noch einen wunderbaren Einschub, den es wirklich nur hier im Matthäusevangelium gibt. Er sagt, überlegt doch einmal in Richtung der Pharisäer, überlegt doch einmal, was es bedeutet, wenn Gott sagt, Barmherzigkeit will ich und keine Opfer. Diese Zöllnerberufung und das anschließende Abendessen, die finden wir auch im Lukas-Evangelium und die finden wir auch im Markus-Evangelium. Der Zöllner heißt bei beiden Levi und nicht Matthäus, aber okay, ansonsten ist es identisch. Nur dieser Hinweis, dieses Zitat aus dem Hosea-Buch, gibt es bei den anderen beiden Evangelisten nicht. Das hat nur Matthäus. Und was ist jetzt eigentlich der Unterschied, habe ich mich gefragt, zwischen Barmherzigkeit und Opfer? Wenn ich das mal so ganz platt formuliere, sage ich doch, bei jedem wird erstmal irgendetwas gegeben. Ob es ein Opfer ist oder ob ich barmherzig bin. Aber der Unterschied, ihr Lieben, ist die Zielrichtung. Es ist die Motivation. Warum gebe ich etwas? Denn beim Opfer will ich in der Regel mein Verhältnis zu Gott verbessern, also nicht nur im Christentum, sondern ganz allgemein, oder aber mein Gewissen beruhigen. Das ist die Intention des Opfers, ich will etwas für mich tun. Rede ich aber von der Barmherzigkeit, dann tue ich nichts für mich. Dann erkenne ich die Not eines Mitmenschen und will ihm helfen. Dass das vielleicht auch positiv auf mich zurückschwappen mag, ist dann ein Nebeneffekt, aber nicht die Motivation meines Handelns. Und darum ist der Unterschied da, Barmherzigkeit will ich und keine Opfer. Schaut euch die Menschen an um euch und helft ihnen. Wascht euch nicht rein von Schuld, darum geht es nicht. Ein Beispiel. Wenn ich einen Obdachlosen sehe und ihm einen Schlafsack gebe, weil es draußen kalt ist, und ich damit mein Gewissen beruhige und sage, ach, da habe ich jetzt was Gutes getan. Gott, schau mal, ich mache es. Ich habe ihm geholfen. Dann ist das ein Opfer. Wenn ich aber den gleichen Schlafsack, nein, denselben sagt man sogar, denselben Schlafsack nehme und ihn diesem Obdachlosen gebe, weil ich sehe, der hat Not. Es ist mir egal, wie ich darüber denke, sondern er braucht ihn jetzt. Dann reden wir von Barmherzigkeit. Dieselbe Tat kann sowohl als auch sein. Aber gefordert ist von uns Barmherzigkeit. Und in diesem einen Satz, Barmherzigkeit will ich und keine Opfer, da verbinden sich diese beiden Geschichten, die Zöllnerberufung und das Abendessen. Und an dieser Stelle, wie immer, wenn auch sehr, sehr, sehr weit hinten in der Predigt, was hat das jetzt mit uns zu tun? Jesus fordert unbedingte Nachfolge und er gibt unbedingte Liebe. Und eine unbedingte Nachfolge heißt für mich auch, Barmherzigkeit zu zeigen. Ich denke, lasst es uns Jesus nachmachen. Lasst uns genauso wie er zu den Sündern gegangen ist, Menschen, die uns begegnen, auf Augenhöhe betrachten. Lasst uns Menschen nicht gedanklich gleich in irgendwelche Schubladen hineinpacken, der ist so weil, sondern lasst sie uns als Mensch auf Augenhöhe betrachten. Das gilt für mich auch für Menschen mit vielleicht extremen Ansichten. Wir erleben es so etwas momentan im Wahlkampf, an den einzelnen Wahlkampfständen. Es gibt dort auch sehr extreme. Ich billige diese Ansichten dieser Menschen nicht, aber lasst uns auch die als Menschen, als Geschöpfe Gottes betrachten, denn das sind sie. Wir müssen nicht, wie John Wesley es tat, unbedingt in Gefängnisse gehen zu den Sündern. Wir müssen auch nicht beim Hauptzollamt aufschlagen und sagen, Leute, wir kommen mal zu den Sündern. Nein, das ist heute durchaus eine ganz andere Situation. Aber was wir machen können ist, wir können Menschen besuchen, die von der Gesellschaft vielleicht nicht verachtet werden, aber doch vielleicht wenig beachtet. Ich denke da gerade an unsere Geschwister, die vielleicht in Heimen wohnen mittlerweile oder alleine zu Hause sind. Es tut ihnen bestimmt sehr, sehr gut, wenn sie einmal von einem von uns etwas hören. Ein Telefonat, ein Besuch. Ich denke an Nachbarn, die vielleicht alleine wohnen, einsam sind. Auch die einmal zu besuchen. Vielleicht auch ausländische Mitbürger, Flüchtlinge, die dort eine Rolle spielen, Menschen mit Einschränkungen und so weiter und so weiter. Ihr wisst da viel mehr, ihr kennt viel mehr Menschen, die eine Zuwendung benötigen oder eine Zuwendung gut für sie wäre, als ich es jetzt sagen könnte. Und Jesus sagt, da komme ich da drauf, Amen, Amen, das sage ich euch. Wer an mich glaubt, wird genau solche Taten vollbringen, wie ich sie vollbringe. Ja, er wird noch größere Taten vollbringen. Und wenn Jesus die Tat vollbracht hat, immer wieder zu den Sündern zu gehen und sie anzusprechen, dann werden auch wir Taten vollbringen und zu Menschen gehen, die etwas wenig Beachtung haben. Und so bitte ich uns, lasst uns Jesus bedingungslos nachfolgen. Lasst uns an Jesus glauben, so wie Matthäus es tat. Aufstehen und gehen. Lasst uns barmherzig sein, so wie Jesus, und zu den Menschen gehen, die von der Gesellschaft wenig Beachtung finden. Und lasst uns durch unsere Liebe genau diese Taten vollbringen, wie Jesus sie vollbringt. Und unsere Mitmenschen als Geschöpfe Gottes ansehen und ihnen auf Augenhöhe begegnen. Schließen möchte ich mit einem Zitat von Dietrich Bonhoeffer. Wer einen Menschen verachtet, wird niemals etwas aus ihm machen können. Nichts von dem, was wir im anderen verachten, ist uns selbst ganz fremd. Amen. Wir kommen nun zu unserem nächsten Lied. Es steht im Gesangbuch unter der Nummer 548. Wir leben mit Christus, wir singen vom Leben. 548, wir singen die Strophen 1 bis 4. Ich möchte mit uns beten. Allmächtiger Gott, Vater im Himmel, wir haben vieles eben vor dich gebracht, viele Sachen, die uns umtreiben in dieser sehr, sehr unruhigen Zeit. Und ich bitte dich und wir bitten dich, Vater, sei du bei all den Menschen, die jetzt Trauer haben, die jetzt vielleicht auch wütend sind auf das, was in München passiert ist, auf das, was überall auf der Welt passiert. Und sei du vor allen Dingen auch bei den Menschen, ich denke jetzt an Werner und Dorothee Braun, die genau deinen Trost brauchen und dich jetzt mehr denn je benötigen. Geh du zu ihnen und sei du mit ihnen. Vater, wir bitten dich auch um Frieden in Europa, und es passieren momentan viele Dinge. Ich denke jetzt an die Sicherheitskonferenz in München und die Vorstöße, die dort zu einem Frieden in der Ukraine gemacht wurden. Ich bitte dich, Vater, schaffe du ein festen und wirklichen Frieden, der alle die Menschen mit beinhaltet und mitnimmt, die von diesem Frieden und von diesem derzeitigen Krieg betroffen sind. Lasse du einen Frieden zu, der nicht auf oberster Ebene von einzelnen Staaten geschaffen wird und vielleicht nur wieder zu brodelnden Kriegsherden in der Zukunft kommen wird, sondern schaffe du einen Frieden, der uns allen wirklich aus dem Herzen spricht. Wir vertrauen voll auf dich, Vater. Amen. Jetzt singen wir ein Lied. Jetzt kommen wir zu unserem letzten Lied, was wir singen. Herr, gib mir Mut zum Brückenbauen. Es steht im Gesangbuch unter der Nummer 570. Wir singen alle 5 Strophen und sammeln dabei dann auch unsere Kollekte ein. 570, 1 bis 5. Ich bitte euch, euch zu erheben zum Vater unser und zum anschließenden Segen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und schenke dir seinen Frieden. Amen. Wir nehmen die Plätze wieder ein. Und ich sehe, Renate hat ein Nachspiel vorbereitet.